Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, mal wieder bei euch zu sein, aber so ein bisschen geht es mir wie den Paulus, der so auch zerrissen war, wo er lieber sein wollte. Mir geht so, ja, im Don Bosco-Haus wäre ich jetzt auch gerne. Da kann ich mich auch an gute, schöne Zeiten erinnern, die wir da erlebt haben. Ja? Aber heute bin ich jetzt hier und ich freue mich, bei euch zu sein. Und ich bin dankbar für die Lieder, die wir am Anfang gesungen haben, gerade die so Gottes Herrlichkeit, Gottes Macht, Gottes Wesen beschreiben oder beschrieben haben. Ja, ich denke, das passt gut zu dem Thema heute. Ich möchte mit uns einen Text aus dem Propheten Maleachi betrachten, der mich persönlich herausgefordert hat und auch immer noch tut. Ein paar kurze Anmerkungen zur Einleitung. Ja, zeitlich gesehen bildet das Buch Maleachi den Abschluss des Alten Testamentes. Deswegen steht es auch am Ende vom AT in der Bibel, weil es die letzten Mitteilungen Gottes an sein irdisches Volk Israel waren, vor dem ersten Kommen Jesu enthält. Und nach Abfassung dieses Buches hat Gott ca. 400 Jahre geschwiegen, bevor er wieder durch Johannes begann, zu seinem Volk zu reden. Maleachi verfasste dieses Buch ca. 100 Jahre nach der Rückkehr des Volkes aus der Gefangenschaft von Babylon. Am Ende ihrer Gefangenschaft hatten sie den großen Wunsch, wieder in ihr Land nach Jerusalem zurückzukehren und Jerusalem aufzubauen. Wir kennen die Geschichten von Nehemia, von Esra, wo uns das alles beschrieben wird. Aber nur ca. 100 Jahre nach ihrer Rückkehr entwickelte sich durch die religiöse Routine beim Volk und bei den Priestern Hartherzigkeit gegenüber der Liebe Gottes. Es war nur noch Routine, es war nur noch ein Betrieb, der lief. Und dies führte zunehmend zu einer Abkehr vom Gesetz. Und das war die Situation, in die hinein Maleachi seinen Brief oder ja, seine prophetischen Reden geschrieben hat. Das Volk übte zwar keinen Götzendienst mehr aus, so wie zu der Zeit der Könige und Richter, waren jedoch einer toten Liturgie verfallen. Es war alles nur noch Form. Es war kein Leben mehr da drin. Als Maleachi sie auf die vielen Missstände hinwies, wollten sie davon nichts wissen, sondern wiesen seine Zurechtweisungen zurück. Ja, und wenn wir uns näher mit diesem Buch beschäftigen, fällt auf, wie viele Parallelen man zur heutigen Zeit ziehen kann. Und das hat mich erstaunt und angesprochen, wie aktuell eigentlich auch dieser Prophet ist. So wie damals die Juden eine recht gute Kenntnis von Gott hatten, diese aber kaum Einfluss auf ihr Leben ausübte, so sehen wir heute, dass die Christenheit in weiten Teilen auch die Autorität Gottes ablehnt oder ihnen gleichgültig ist und die Bibel völlig in den Hintergrund gedrängt hat. Es gibt so viele christliche Vereine, sage ich heute, ja, die irgendetwas Christliches tun, aber wo weder Christus noch die Bibel im Mittelpunkt steht. Nun, das ist nicht ganz neu, ein Symptom unserer Zeit, das gab es schon zu Zeiten Paulus. Er schreibt an Timotheus im 2. Timotheus 3, Vers 5, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottes Furcht, deren Kraft aber verleugnen sie, und dann schreibt Paulus, von solchen wende dich ab. Also es ist nichts Neues unter der Sonne, ja, das gab es damals auch schon, das gibt es heute. Und ich denke hier eben nicht zuerst an die großen Staatskirchen, die sich ja zum Teil schon meilenweit von dem Wort Gottes entfernt haben. Leider sehen wir das Phänomen auch in vielen freikirchlichen Kreisen. Ja, man nennt sich nach Christus, man nennt sich vielleicht sogar bibeltreu und fragt doch nicht nach seinem Willen. Vielmehr passt man sich immer mehr den gesellschaftlichen Strömungen unserer Zeit an. Und das hat zur Folge, dass man dann auch die moralischen Vorstellungen der Welt immer mehr übernimmt. Ja, man wendet sich vom Wort Gottes, von der eigentlichen Quelle, von unserer Quelle, die wir als Kinder Gottes haben, ab. Und wenn ich mich davon abwende, dann kommt etwas anderes hinein. Bevor wir uns nun gleich dem Predigttext zuwenden, möchte ich den Vers 2 aus Maleachi 1 lesen. Da heißt es, dies ist die Last, das Wort des Herrn an Israel durch die Hand Maleachis. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Ich finde interessant, dass Maleachi seine Prophetien, die er schreibt, die ja recht kritisch sind gegenüber dem Volk und wo er vieles verurteilt, doch mit dieser Aussage beginnt, dass Gott sie liebt. Es steht nichts davon, dass Gott sich abgewendet hat. Ja, das zeigt uns eben, dass Gott sich eben während der ganzen alttestamentlichen Geschichte nicht von seinem Volk abgewandt und es verlassen hat. Und wir kennen ja im Groben die Geschichte Israels. Gott hat viel gerichtet, Gott hat viel Gericht geschickt, aber er hat immer mit einem Überrest weitergemacht. Er hat nie das ganze Volk verdammt. Jeremia schreibt da zum Beispiel, Jeremia 31, Vers 3, von ferne her ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Ja, es ist eine ewige Liebe, mit der Gott sein Volk liebt und zu ihnen steht. Auch wenn es heute momentan nicht danach aussieht, Gott wird mit seinem Volk zum Ziel kommen. Gott hat sein Volk am Ende des Alten Testamentes nicht verworfen, sondern er hat mit seinem Volk weitergemacht. Und Jesaja schreibt den bekannten Vers aus Jesaja 43, Vers 1. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das Volk gehört zu Gott. Gott hat es für sich bei seinem Namen gerufen. Es ist und bleibt das Volk Gottes und es ist sein Eigentum. Und er wird seine Geschichte mit Israel zu Ende bringen. Wie er da macht, das ist seine Sache, das ist nicht unsere Sache. Aber wir dürfen wissen, Gott kommt auch mit seinem Volk zum Ziel. Ja, er hat sein Volk oft getadelt, gezüchtigt und gerichtet. Aber er hat sich nie von seinem Volk abgewendet. Und deshalb kann Maleachi seine Kritik am Verhalten der Priester und des Volkes mit der Aussage beginnen, Gott liebt euch immer noch. Ihr seid immer noch Gottes Volk, auch wenn ihr gerade nicht so ausseht nach außen hin. Und ich glaube, das ist auch für uns heute wichtig. Ja? Wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, dann bist du ein Kind Gottes. Und er liebt dich mit der gleichen ewigen Liebe, wie er sein Volk liebt. Das schließt Züchtigung und Tadel nicht aus. Dass Gott uns korrigiert, dass Gott uns zurechtweist. Das Ziel ist ja laut Paulus im Römer 8, ja, dass er uns in sein Bild umgestalten möchte, dass wir Christus ähnlicher werden. Im Hebräerbrief heißt es in Kapitel 12, Vers 5 und 6, außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Und alle, die wir Kinder haben, wir kennen das, ja, wie das mit Kindern ist. Ja? Wir lieben sie, aber man muss sie auch zurechtweisen, man muss sie korrigieren. Das gehört zu dieser Liebe dazu. Aber selbst diese Liebe Gottes zu seinem Volk haben die Priester zur Zeit Maleachis angezweifelt und fragten ihn ganz frech zurück. Aber ihr fragt, worin hast du uns denn geliebt? Da merken wir schon, wie weit sie von ihrem eigentlichen Dienst als Priester abgewichen waren. Selbst Gottes Liebe zu seinem Volk stellten sie in Frage. Das Thema für die Predigt heute habe ich überschrieben und deswegen passt es zu den Liedern, die wir am Anfang gesungen haben. Wenn wir die von der Größe Gottes singen, was ist denn unsere natürliche oder sollte unsere natürliche Reaktion sein? Dass wir Gott ehren. Und mein Thema heute ist Gott ehren, aber richtig. Und wir wollen von den Fehlern dieser Priester, wollen wir mal lernen, nur einen Teilaspekt, wir können nicht alles betrachten, aber ich möchte drei Dinge mit uns betrachten, wo wir lernen können, richtig zur Ehre Gottes zu leben oder Gott ehren, aber richtig. Nun mag manch einer denken, Maleachi spricht ja hier zu den Priestern des Volkes, die für den Tempeldienst zuständig waren. Wenn wir aber zurückgehen ins zweite Buch Mose, dann sehen wir, dass Gott sein ganzes Volk als Priester berufen hat. Aber die Familie Aarons später den Priesterdienst ausübte. In 2. Mose 19, Vers 6, da lesen wir, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Kommt uns dieser Vers irgendwie bekannt vor? Vom Neuen Testament her? 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, Ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Also auch wir sind Priester. Das ganze Volk Israel war als Priester berufen. Ja, wenn wir jetzt also betrachten, was Maleachi hier den Priestern schreibt, dann dürfen wir uns da angesprochen fühlen in unserem Leben als Kinder Gottes. Nun, das Erste, was Maleachi tadelt, ist bei den Priestern, sie brachten auf dem Altar unreine Opfer dar. Das lesen wir in Maleachi 1, die Verse 6 bis 8. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater? Wo ist meine Ehre? Bin ich Herr? Wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses? Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das nicht auch Böses? Bringt es doch deinem Statthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten? Spricht der Herr der Herrscharen. Maleachi beginnt hier mit einer sehr klaren Aussage. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Die Ehrfurcht oder Achtung der Kinder gegenüber den Eltern und auch unsere Achtung gegenüber unseren Vorgesetzten durch als untergebene Mitarbeiter gehört zu den fundamentalen Säulen gesellschaftlichen Zusammenlebens. Wo das nicht mehr gelebt wird, endet eine Gesellschaft letztendlich in der Anarchie. Wenn wir diese Autoritäten nicht mehr anerkennen, daran zerbricht über kurz oder lang eine Gesellschaft, weil ohne solche Ordnungen funktioniert keine Gesellschaft. Und das sehen wir auch schon im Alten Testament. In Richter 21, Vers 25, da sehen wir das Ergebnis. Ja? Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Kommt uns das irgendwie bekannt vor heute? Und deshalb hat Gott schon in den Geboten verheißen, dass wer seine Eltern ehrt, Segen erleben darf. Und Gott selbst fragt die Priester hier jetzt durch Maleachi, bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Ein sehr hartes Urteil. Durch ihre Handlung und Lebensweise machten sie Gott verächtlich. Aus den Opfervorschriften im dritten Buch Mose ging ganz klar hervor, dass nur makellose Tiere als Opfer dargebracht werden sollten. Alles andere war Gott nicht wohlgefällig. 3. Mose 22 lesen wir in den Versen 19 und 20. Der Opfere, damit es für euch wohlgefällig angenommen wird, ein makelloses männliches Tier von den Rindern, Schafen oder Ziegen. Ihr sollt nichts opfern, woran ein Gebrechen ist, denn es würde euch nicht wohlgefällig angenommen werden. Also eine ganz klare Aussage, die Priester eigentlich wissen mussten. Aber die Priester erlaubten es dem Volk weniger als ihr Bestes als Opfer zu bringen. Und Maleachi gebraucht hier das Beispiel des Statthalters. Und ich finde das interessant, dieses Beispiel. Ja? Wenn sie ihm ein krankes oder gebrechliches Tier bringen würden, dann würde er es wohl nicht akzeptieren. Ja? Dann wird er sagen, das kann ich wieder mitnehmen, das kann ich nicht brauchen. Wenn ihr aber Gott ein Opfer bringen wollten, so wären auch diese Tiere gut genug. Sie nahmen das Wort Gottes und seine Maßstäbe nicht mehr ernst. Sie gingen drüber hinaus. Und deshalb dieser harte Tadel. Und das hat mich dazu geführt, selber Fragen zu stellen, ja. Das hat mich herausgefordert und ich möchte uns einige Fragen, die mir kamen, zum Nachdenken mal weitergeben. Liebe ich Gott wirklich von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Denken, ganzem Verstand? Wir lesen das so leicht, wir können es vielleicht sogar auswendig. Aber ist das wirklich so in deinem Leben? Was bedeutet es für uns als bekennende Christen, die jährlich Hunderte Euro für Geschenke an sich selbst, ihre Familie und ihre Freunde ausgeben, aber Gott nur einmal wöchentlich einen 5-Euro-Schein zukommen lassen. Unsere Gaben an Gott zeigen, was in unserem Herzen ist. Jesus sagt, wenn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Aber es geht weit über das hinaus. Das ist nur ein Beispiel. Ja? Wir können mit unserem Bankkonto beweisen, ob wir Gott lieben. Das geht. Aber das ist nur ein ganz kleiner Bruchteil. Es geht weit über das hinaus. Wie sieht es mit deiner Zeit aus? Bist du bereit, deine beste Zeit dem Herrn zur Verfügung zu stellen? Nutzt du die beste Zeit für deine Beziehung zum Herrn? Nutzt du deine beste Zeit, um Gott zu dienen, auch in der Gemeinde? Da, wo sich Kinder Gottes versammeln? Wie gehst du um mit deiner Zeit? Wie teilst du sie ein? Ich lasse es einfach offene Fragen, die dürft ihr gerne mitnehmen zum Nachdenken. Wie sieht es mit deinen Begabungen und Fähigkeiten aus? Nutzt du sie in erster Linie für deine Karriere oder für dein persönliches Wohlergehen? Bist du bereit, auf einen Karriereschritt zu verzichten, um dem Herrn zur Verfügung zu stehen? Wie sieht es mit deinem Zuhause aus? Ist es ein Ort, wo Menschen hinkommen können und spüren, dass du ein offenes Haus oder Wohnung hast? Ist es ein Ort, wo Menschen hinkommen, Gemeinschaft erleben und sehen können, wie du zu Hause mit Gott lebst? Wie sieht es mit deiner Freizeit aus? Ist das eine Zeit, die du nur für dich nutzen willst und Gott dir nicht reinreden darf? Sind Hobbys und Vergnügen wichtiger, als diese Zeit für Gott zu nutzen? Wir merken hier schon ganz deutlich, wie dieser Text praktisch in unserem Alltag hineinspricht. Wenn wir nicht bereit sind, unser Bestes Gott zur Verfügung zu stellen, das kommt einer Verachtung Gottes gleich. Ja, die Priester haben gesagt, es reichen auch Tiere, die ein kleines Gebrechen haben. Das war aber in Gottes Augen eine Verachtung ihm gegenüber. Er steht dann nicht an erster Stelle. Gott selbst akzeptierte ihren Priesterdienst nicht, weil sie voller Hochmut und total von sich selbst überzeugt waren. Sie waren sich keiner Schuld bewusst. Und deshalb auch ihre fast frechen Fragen auf die Kritik Maleachis, ja? Worin hast du uns geliebt? Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Die tun doch so, ich mach doch alles richtig. Und waren schon weit abgewichen. Falscher Dienst und falsche Motive ehren Gott nicht. Ein weiterer gravierender Kritikpunkt an den Priestern. Sie verachteten das Privileg, Priester zu sein. Das war für sie ein Job, es war nicht mehr irgendwie eine Berufung. Malachi Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Und nun, ihr Priester, dieses Gebot gilt euch. Wenn ihr nicht hören wollt und ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen die Ehre zu geben, spricht der Herr der Heerscharen, so schleudere ich den Fluch gegen euch und verfluche eure Segenssprüche. Und ich habe sie auch schon verflucht, denn ihr nehmt es nicht zu Herzen. Siehe, ich schelte euch die Saat und will euch Kot ins Angesicht streuen, den Kot eurer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen. Und ihr sollt erkennen, dass ich euch dieses Gebot gesandt habe, damit mein Bund mit Levi bestehe, spricht der Herr der Heerscharen. Mein Bund mit ihm war Leben und Friede, und ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchtete, und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Also Gott sagt ihnen hier, es war mal anders im Priesterdienst. Es waren schon andere Priester da, die haben richtig gemacht. Aber ihr seid völlig abgewichen. Sie nahmen diese Berufung, Priester zu sein, als selbstverständlich hin und hatten für den Tempeldienst nur Geringschätzung übrig. Das war etwas, ja, das gehörte halt dazu. Es war für sie nur ein Job, aber keine Berufung mehr. Sie verrichteten den Tempeldienst zu ihrem eigenen Vergnügen und nicht um den Herrn zu gefallen und um ihm zu ehren. Sie nahmen ihre priesterlichen Privilegien, die sie hatten, als völlig selbstverständlich hin. Und vergaßen den gnädigen Bund, den Gott durch Aaron und seinen Enkel Pinhas mit ihnen geschlossen hatte. Ja, die Verse 4 und 5 zeigen uns nochmal, wie dieser ursprüngliche Priesterdienst aussah und verrichtet wurde. Ja, ihr sollt erkennen, dass ich euch dieses Gebot gesandt habe, damit mein Bund mit Levi bestehe, spricht der Herr. Mein Bund mit ihm war Leben und Friede und ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchtete. Und dann, und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Das war der Unterschied. Da waren sie abgewichen. Es war eigentlich ein ganz großes Vorrecht, eine Berufung, Priester zu sein, am Altar zu dienen und im Tempel das Gesetz Gottes zu lehren. Ja, Hesekiel 44, Vers 23, da heißt es, sie sollen mein Volk unterscheiden lehren zwischen Heiligem und Unheiligem und ihm den Unterschied erklären zwischen Reinem und Unreinem. Also eine hohe Berufung. Sie sollten ein Volk lehren mit Gottes Wort. Ja, sie sollten das Volk unterrichten, richtig führen. Und da haben sie völlig versagt. Das hatten sie verlernt. Sie fürchteten Gott nicht mehr. Sie behandelten die heiligen Gegenstände wie Alltagsdinge, weil ihre Herzen nicht mehr mit Gott im Reinen waren. Der schottische Romanschriftsteller Georg MacDonald sagte einmal, nichts ist so abstumpfend gegenüber dem Göttlichen wie ein gewohnheitsmäßiger Umgang mit den Äußerlichkeiten geistlicher Dinge. Ja, wenn alles hier nur Routine ist, wenn ich hierher komme, weil einfach Sonntag ist und ich keine Beziehung mehr zu Gott habe, dann ist das eine tote Versammlung. Dann ist da kein Leben da. Und so ging es mit den Priestern hier. Ja, die Priester verrichteten keinen geistlichen Dienst mehr, sondern führten lediglich noch geistliche Rituale durch. Religiöse Formalitäten, die den Herrn aber abstießen. Und deshalb sagte Maleachi ihnen in Kapitel 1, Vers 10, es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe keinen Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Heerscharen. Und die Opfergabe, die von euch kommt, gefällt mir nicht. Eine ganz klare Aussage. Leute, das, was ihr macht, das gefällt mir nicht. Macht lieber den Tempel zu, das bereitet mir noch mehr Ehre, wie wenn ihr da irgendetwas Falsches macht. Ja, es wäre besser, die Türen des Tempels zu schließen und den Opferdienst einzustellen, als in dieser heuchlerischen Art und Weise fortzufahren. Lieber gar keine Religion als eine, die Gott nicht das Beste gibt. Wenn unsere Meinung ist, dass wir annehmen, dass er mit billiger und halbherziger Anbetung zufrieden ist, dann kennen wir den Gott der Bibel nicht. Er sagt an anderer Stelle im Alten Testament, ich teile meine Ehre mit niemand anderem. Ihm allein gebührt die Ehre, niemand anderem. Ein Gott, der uns ermutigt, weniger als das Beste zu geben, wäre gar nicht der Anbetung und Verehrung wert. So, was bedeutet das für uns, diese starke Kritik? Paulus schreibt im Epheserbrief, ihr erinnert euch sicherlich noch alle, wo wir den durchgenommen haben, Epheser 4, Vers 1. Ich ermahne euch nun, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Das haben die Priester nicht mehr getan. Die haben ihr ein eigenes System entwickelt. Und ich habe vorhin den Vers aus 1. Petrus 2, Vers 9 gelesen, dass wir dieses auserwählte Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk sind. Das sagt er zur Gemeinde hier, der Petrus. Ja, wir sind berufen, wir sind erwählt, wir sind heilig. Und da ist doch die Frage, ist dir dein Leben als Christ zu einer Selbstverständlichkeit oder zu einer Tradition geworden? Oder bist du dir dieser Berufung noch bewusst? Bist du dir noch bewusst, welch ein Vorrecht es ist, aus der Sünde, aus der Not und Nacht dieser Welt herausgerufen worden zu sein und ein Kind Gottes zu sein? Bist du dir noch bewusst, dass es allein Gottes Liebe und Gnade war, die dir den Glauben geschenkt und zu einem Kind Gottes gemacht hat? Mir geht es heute oft so, wenn man die ganzen Nachrichten und alles liest und Leute sind verzweifelt und wissen nicht mehr, wo es hingeht mit dieser Welt. Da darf ich als Kind Gottes wissen, die Welt endet nicht im Chaos. Die Welt endet dann, wenn er wiederkommt. Das ist meine Hoffnung. Und das macht doch unsere Berufung auch so wertvoll. Ja, der Gott, von dem wir vorhin gesungen haben am Anfang, der hat dich und mich zu seinem Kind gemacht. Der hat Schuld vergeben. Der hat den Weg zu ihm zurück freigemacht. Und wir dürfen sein Kind sein. Und ich denke, es ist gut, wenn wir uns immer wieder einmal bewusst machen, Welch eine Berufung, welch ein Vorrecht das ist. Was bedeutet dir die Gemeinde? Ist es für dich ein Verein, wo du dazugehörst und wenn du Aufgaben hast, deinen Job machst, damit die anderen zufrieden sind? Ist auch eine Möglichkeit, wie ich es machen kann. Ja? Oder bringst du dich in die Gemeinde ein, weil es halt dazugehört und dir vielleicht etwas Anerkennung bringt? Ist es vielleicht für dich ein Teil deiner Tradition, dass man zum Gottesdienst geht und sein Gewissen dadurch beruhigt? Eine Frage an die, die eine Leitungsfunktion in der Gemeinde innehaben. Und damit meine ich jetzt nicht nur vom Prediger angefangen, sondern jeden, der irgendwo eine Leitungsfunktion hat. Ist euch bewusst, welch eine hohe Berufung es ist, in der Gemeinde des allmächtigen Gottes eine Leitungs- oder eine Hirtenfunktion zu haben? Ist euch, und da schließe ich mich selbst mit ein, bewusst, welch eine hohe Berufung es ist, Gottes Wort in Form der Predigt oder Bibelarbeit oder persönlichem Gespräch oder in der Kinderarbeit weitergeben zu dürfen? Dass Gott uns sein Wort gegeben hat, dass wir es weitergeben. Das ist eine Berufung. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist nicht ein Job, der ausgeführt wird, sondern wir sollten uns immer der hohen Berufung und der damit verbundenen Verantwortung bewusst sein. Dann werden wir auch in der Lage sein, diesen Dienst mit der Hilfe des Heiligen Geistes zu seiner Ehre auszuführen. Was sagt Paulus einmal im Neuen Testament? Was wird von einem Haushalter gefordert? Dass er treu ist. Und das ist unsere Aufgabe. Wir sind nicht, und das hat mich mal so befreit, wir sind nicht verantwortlich für das Ergebnis von dem, was wir tun. Das ist seine Sache. Unsere Sache ist, wie wir schon am Anfang gehört haben, die Netze auszuwerfen, das Wort weiterzugeben, da treu zu sein, das ist unsere Aufgabe. Aber was er daraus macht, das ist seine Verantwortung. Das ist nicht unsere Verantwortung und das befreit von einem falschen Leistungsdruck. Eben, für uns alle gilt, wir sollten unser Bestes für den Herrn und seine Gemeinde geben. Dadurch wird Gott geehrt. Übrigens, was du sagtest am Anfang, Menschenfischer sein, ja? Es gibt da eine Stelle in der Bibel, wo wir eine Verheißung haben, dass alle es sehen werden. Johannes 13, ja? Daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wodurch? So ihr Liebe zueinander habt. Also auch unser Umgang miteinander ist ein Zeugnis. Ich muss immer wieder drüber staunen, ja? Da steht, jedermann wird erkennen daran. Nicht nur Einzelne, jedermann wird es erkennen. Die Priester damals taten es nicht, im Gegenteil, sie ermutigten die Leute sogar, entgegen dem Gesetz zu handeln. Malachi 1, Vers 14. Nein, verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein männliches Tier hat und ein Gelübde tut und dann doch dem Herrn ein verdorbenes opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr der Heerscharen, und mein Name ist gefürchtet unter den Heidenvölkern. Sie nahmen das Gesetz nicht mehr ernst. Sie nahmen das Wort Gottes, sage ich mal, in unserem heutigen Gebrauch nicht mehr ernst. Das war ein ganz großer Kritikpunkt. Und da müssen wir uns herausfordern lassen. Woher hole ich meine Maßstäbe? Ja? Und das führt uns zum letzten Kritikpunkt Maleachis. Ja, das folgt daraus, sie wandten sich vom Gottesgesetz ab. Das Gesetz war ihnen nicht mehr wichtig. In den Kapitel 2, Malachi 2, Vers 6 bis 9 heißt es, das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Und er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen. Denn er ist ein Bote des Herrn, der Heerscharen. Also hier war jetzt der gute Priester beschrieben. Und jetzt sagt Malachi weiter, ihr aber seid vom Weg abgewichen. Ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind. Ihr habt den Bund mit Levi missbraucht, spricht der Herr der Heerscharen. Darum habe ich euch beim ganzen Volk verächtlich und unwert gemacht, weil ihr meine Wege nicht bewahrt, sondern bei Anwendung des Gesetzes die Person anseht. Merken wir wieder eine harte Kritik an den Priesterdienst hier. Sie waren vom Gesetz abgewichen, so wie es Gott ursprünglich gedacht hatte. Ja, diese Verse 6 bis 7, die ersten zwei Verse beschreiben die vollkommenen Diener Gottes. Wahrheit auf ihren Lippen, Gehorsam in ihrem Wandel, Gemeinschaft mit Gott, das Bedürfnis, andere zum Herrn zu führen. Alles Dinge, die auch unser Leben als Zugehörige zum königlichen Priestertum, zur Gemeinde Gottes kennzeichnen sollten. Ganz wichtige Dinge, ja, Wahrheit reden, dem Wort Gottes gehorchen, Gemeinschaft mit Gott, das Bedürfnis, andere zum Herrn zu führen. Alles Dinge, die kennen wir heute, ja. Und da hat Gott schon zu ihnen im Alten Testament gesprochen. Die Priester zur Zeit Maleachis waren von diesem Maßstab abgewichen und sie waren weit entfernt davon. Sie fragten nicht mehr, was sagt und meint das Gesetz. Vielmehr passten sie das Gesetz ihrem Lebenswandel an. Das ging umgekehrt. Ja, nicht mehr ihr Leben richtete sich nach dem Gesetz, sondern sie hatten es umgedreht. Das Gesetz musste jetzt ihren Bedürfnissen dienen. Nun, was hat das mit uns heute zu tun? Leider muss man auch in christlichen Kreisen feststellen, dass die Bibel immer mehr den menschlichen Bedürfnissen angepasst oder aber auch ausgeklammert wird. Andere Dinge werden wichtiger. Ich war jetzt vor 3 Wochen auf der Shepherds Conference in Los Angeles mit 5000 Männern zusammen und habe mit viele Gespräche geführt. Mit Leuten aus aller Welt. Es waren über 70 Nationen vertreten. Aber da auch kam es immer raus. Das ist nicht nur bei uns so. Es ist ein weltweiter Trend, dass man sich vom Wort Gottes abwendet. Dass man es verbiegt und sich selber passend machen will. Das ist eine ganz große Gefahr. Und wie sieht es da jetzt aber wieder bei dir ganz persönlich aus? Wir fangen das nicht bei den großen Kirchen oder sonst was an, sondern bei uns persönlich. Welche Rolle spielt die Bibel in deinem Leben? Ist sie nur am Sonntagmorgen wichtig? Oder hat sie die gleiche Priorität auch am Montagmorgen? Paulus schreibt im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 16, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit. Er sagt nicht unter euch wohnen, er sagt in euch wohnen. Was heißt das? Das heißt, dass ich das Wort Gottes doch in mir aufnehmen muss, sonst wohnt es nicht in mir. Prägt das Wort Gottes meine Gedankenwelt? Hier nur wieder einige Beispiele. Wo nehme ich meinen Maßstab her für meinen Umgang mit meinen Ehepartnern? Sind das nur Eheberatungsbücher? Da steht manches Gutes drin, will ich gar nicht verurteilen. Aber was ist mein hauptsächlicher Maßstab? Die Erziehung meiner Kinder. Was ist mein Maßstab? Ist es das Wort Gottes oder sind das moderne Anwendungen, wie man jetzt am besten mit Kindern umgeht? Auch wiederum hier, auch da gibt es gute Dinge. Ja? Aber was ist mein eigentlicher Maßstab? Woran richte ich mich aus? Verhalten am Arbeitsplatz. Wie verhalte ich mich da? Geht es da so, dass ich glücklich bin, dass nach 10 Jahren noch keiner gemerkt hat, dass ich Christ bin? Oder lebe ich da einfach mein Leben als Christ? Und ich glaube, das ist heute nicht mehr schwer, in dieser Gesellschaft aufzufallen, wenn ich nach christlichen Maßstäben lebe. Das fängt schon damit an, dass du einfach mal an der Kasse Danke sagst. Das ist heute nicht mehr normal. Da ganz schnell kann ich da Zeugnis sein. Woher nehme ich meinen Maßstab für den Umgang mit meiner Freizeit nochmal? Ja? Was prägt mich in meiner Freizeit? Womit will ich Zeit verbringen? Das heißt nicht, dass ich kein Hobby haben darf. Versteht mich auch wieder nicht falsch. Aber es kommt auf die Prioritäten an. Bin ich bereit, meine Freizeit Gott zur Verfügung zu stellen, dass er damit machen kann, was er will? Und wenn er mir was vor die Füße legt in meiner Freizeit, bin ich dann bereit, diesem Ruf zu folgen? Um das geht's. Umgang mit meinem Besitz wieder, ja, und so viele Dinge. Wir können noch viele andere Dinge nennen. Prägt das Wort Gottes meinen Umgang mit diesen Dingen? Darum geht's, ja. Wir merken also, wie aktuell dieser Text aus Maleachi für uns ist. Gott ehren aber richtig. Wie ehre ich Gott richtig? Die Verse 6 und 7 am Ende hier geben uns die Antwort. Ich lese sie nochmal. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Denn die Lippen des Priesters, in Klammern des Kindes Gottes, sollen die Erkenntnis bewahren und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Heerscharen. Gott ehren bedeutet mehr als nur am Sonntagmorgen diese schönen Lieder zu singen. So schön wie das ist, das gehört dazu. Ja. Es bedeutet, mein Denken mit dem Wort Gottes zu füllen, damit mein Handeln im Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber, in meinem Wesen sein Leben sichtbar wird, dass ich ihm folge. Und Jesus selbst fasst es so zusammen, Johannes 4, Vers 23 und 24. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Den Geist haben wir als Kinder Gottes. Der ist uns geschenkt worden bei der Bekehrung. Das Wort, die Wahrheit haben wir auch. Wir haben das Wort Gottes. Und die Frage ist, prägt das dein Leben? Und wenn dein Leben davon geprägt wird, dann dient dein Leben zur Ehre Gottes. Da musst du dich dann nicht mehr besonders anstrengen. Wenn du danach lebst, dient dein Leben zur Ehre Gottes. Und wie Gott das gebraucht, ist wiederum seine Sache. Das ist der Weg, den Gott gewählt hat, um ihm die Ehre zu geben. Ich möchte beten. Ja, lieber Vater im Himmel, wenn wir über diesen Text nachdenken, dann ist es einfach eine so wunderbare Tatsache, dass du uns würdig erachtet hast und zu deinen Kindern gemacht hast. Dass du uns herausgerufen hast aus der Nacht dieser Welt, dass wir das Licht des Evangeliums erkennen durften, dass du uns den Glauben geschenkt hast und wir jetzt als deine Kinder leben dürfen. Und ich bete darum, Vater, dass du uns gebrauchst, dass du uns immer wieder neu ermutigst, unsere Gedankenwelt, unser Leben mit deinem Wort, mit deiner Gegenwart zu füllen, damit du dadurch geehrt wirst und du es zu deiner Ehre gebrauchen kannst. Amen.